7. September 1967, Donnerstag. Der Zeitungenverkäufer auf dem Broadway an der Südwestecke der 96. Straße zieht vor, dass die Kundin die 10 Cent nicht neben den Stapel, sondern in seine Hand legt, als könnten seine verstümmelten Finger so arbeiten wie Heile. Auf den Stufen des Niedergangs, deren stählerner Belag links stärker abgetreten sind, müssen die Schritte kurz treten. Es ist zweckmäßig, die U-Bahn-Münze schon 5 Schritte vor den Drehkreuzen zwischen Daumen und Zeigefinger zu halten. Nach dem Weg unter dem Bummelzuggleis hindurch auf den Südbahnsteig hält die erste Tür des letzten Wagens 1,5 Schritt vom Treppengeländer. Der Zug ist durch Harlem passiert. Die Bänke sind stramm besetzt mit Schlafenden von dunkler Haut. Die New York Times muss gefaltet werden in den verbliebenen Sekunden vor dem Ruck der Abfahrt, bevor der Fahrgast sich an dem Haltegriff oberhalb jeden Sitzplatzes gegen das Schlingern des Zuges sichert. Die Regierung findet ihre Voraussage von einer starken ökonomischen Expansion bestätigt. Die Regierung meldet überzeugende Beweise für eine Zunahme inflationärer Tendenzen. Morgens sind die Gänge und Treppen unterhalb des Times Square mit Ketten und von Bahnpolizei in Kanäle aufgeteilt, für die Gehströme zwischen den 4 Linien. Unter den 3 Bahnsteigen des automatischen Pendelzuges zum Bahnhof Grand Central gilt der mittlere als der günstigste. Zu dieser Zeit sind Berührungen unter den Passagieren kaum noch zu vermeiden. In Detroit streiken die Automobilarbeiter gegen Ford. In der großen Halle von Grand Central, unter dem blau-goldenen Sternenhimmel in der Tonnenkuppel, wurde vor Jahren ein Fernzug nach Chicago ausgerufen. Keinen Tag wieder hat sie diese Minute abpassen können. Aus dem Untergrund der Halle fädeln sich verschlafene Pendler in Richtung Osten zur Lexington Avenue, noch nicht munter genug für den Kampf um die Taxis. Inzwischen sind von den 700 Gesichtern, die sie an diesem Morgen gesehen hat, fast alle vergessen. Jetzt beginnt das Lächeln. Sie hat es gelernt. Selten noch erschrickt sie vor dem Lächeln, das jeden Morgen gleich auf dem Gesicht des Mädchens am Empfang der Abteilung aufzieht, verrutscht, abstürzt. Sie fühlt sich zu langsam für den ausführlichen, unveränderbaren Austausch der Begrüßung, der Frage nach dem Ergehen, der Antwort, der Gegenfrage, der Gegenantwort, der Verabschiedung. Sie hat Mühe damit, in den 4 Schritten einer Begegnung auf den Korridoren zu Ende zu kommen. Das hat sie nicht gelernt. Jedoch von diesem Lächeln fühlt sie sich gedeckt und putzt es auf bis ins Ausgelassene. Das ist unsere Deutsche. Deutsche sind aber anders. Die Abteilung besteht aus einem inneren Kern von Räumen aus Milchglasscheiben, einem offenen Raum mit Schreibtischgruppen, einem äußeren Rand von Büros, die Fenster zur Außenseite haben. Nach der stählernen Tür, die in ihrem Rücken zuschnappt, passiert sie den Schreibtisch des Empfangs. 4 Tische auf der linken Seite, 3 Innenbüros auf der rechten Seite. An den Maschinen von Mrs. Agnolo geht sie wie vergesslich vorbei. Ein Gespräch mit dem nächsten Tisch vortäuschend. Mrs. Agnolo hat einen Sohn in Vietnam. Bei Da Nang starben gestern 36 Amerikaner, 142 Vietnamesen. Sie fürchtet sich vor dem Morgen, an dem die Todesnachricht hierher mitgebracht wird. Der Junge hat noch 4 Monate abzuleisten. Die meisten Innenbüros sind schon weißlich von Neonlicht. Die Stühle im offenen Raum sind sämtlich besetzt. Aber noch packen die Mädchen Arbeit aus, kramen in den Handtaschen, zeigen sich Inserate in der Zeitung. In Brownsville, Brooklyn, haben die Negerpolizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. Plünderung, Brandstiftung auf der anderen Seite des East River. Im Central Park ist ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt worden von 2 Männern, die ihren Freund so zertrampelten, dass er vielleicht sterben wird. In 2 Minuten wird verflochtener Tastenlärm in der Luft hängen, plötzlich wie angeschaltet. Neben ihrer Zelle ist ein Schild aus braunem Kunststoff angebracht, auswechselbar in einer Schiene mit dem Namen Miss Crespal in weißer Einprägung. Die Zelle misst 3,5 x 3 Meter, ist mit Teppichboden ausgelegt, versehen mit einem Stahlschrank, Schreibtisch, dem Maschinenbock, Tonbandgerät, Telefon, fahrbarem Sessel, Ablagedecks, Besucherstuhl. Um 11 kommt der Kaffeewagen, um 12 ist Tischzeit, um 5 dürfen die Schreibkräfte gehen, um 6 schaltet die Telefonzentrale ab, um 8 werden die Fahrschüler angehalten. Während die Angestellte Crespal die Post aus der Eingangsschale auf dem Schreibtisch von Mrs. Williams nimmt, sieht sie durch ihre offene Tür auf die von blauem Mattglas eingefassten Jalousiestreifen des Gebäudes gegenüber. Auf den Spiegel, in dem dieser Tag bis zum Dunkelwerden einstürzen wird, ohne eine Spur.